Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir ist auch wieder der Uli.
Servus.
Servus. Und der fatalistische Philipp ist auch wieder da.
Fuck you. Amen. Hallo.
Für Uli ist es heute schon der zweite Podcast, den er aufnehmen muss. Aber tatsächlich sind deine beiden Podcasts ja vor einer Woche zusammengetroffen.
Historischer Moment war das, ja. Love is Noise meets Kadepp in Vollbesetzung. Zu sechst waren wir beim Ditz-Konzert in Nürnberg im Softspot.
Die beiden größten Nürnberger Podcasts.
Ja, vereint. Konnte meine Fußballkollegen überzeugen, mich bei dem Konzert zu begleiten. Bin ich sehr stolz drauf.
Und es hat allen ganz gut gefallen,
habe ich so rausgehört. Es hat allen sehr gut gefallen, ja.
War auch sehr schön, muss ich echt zugeben. Hat mir sehr gefallen.
Ich hatte ihr erstes Album damals in meiner Jahrestop 10 und bin mit dem zweiten nicht so ganz warm geworden, aber live haben die Songs mich dann schon wesentlich mehr überzeugt. Also schon eine krasse Wucht, die da entfaltet
Hätte
haben.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie gleich so brachial gehen, aber es lag vielleicht auch an der Umgebung, also aber war toll.
Ein sehr gelungener Abend. Schöne Location, gute Band. Gute Vorband, kommen wir später noch darauf zu sprechen. Und sollten wir öfter machen. Wobei wir jetzt schon zwei Konzerte geschafft haben. Also zumindest wir drei in dem Jahr.
Mhm.
Das ist Rekord.
Hattet ihr diesen Monat irgendwelche anderen gelungenen musikalischen Veranstaltungen noch, von denen ihr berichten
Wen
wollt?
Wen sehe ich morgen bei The Notwist in Erlangen?
Ich muss morgen arbeiten.
Ja, leider keine Karte. Dann werden wir beim nächsten Mal genaueres erfahren. Ich muss meinen liebsten Lieblingskollegen grüßen, der krank daheim ist. Gute Besserung. Und bevor ich es vergesse, lieber Leo, ich hoffe, du hörst uns noch zu, denn du hast mir nicht auf meine E-Mail geantwortet. Du hast an unserem Gewinnspiel für das Vinyl von vor zwei Folgen mitgemacht und du hast gewonnen, dank deiner lieben Sprachnachricht, die du geschickt hast. Nur jetzt musst du mir halt noch deine Adresse schicken, damit ich dir die Vinyl zukommen lassen kann.
Komm schon, Leo.
Vielleicht bin ich ja im Spam-Ordner gelandet.
War wahrscheinlich gar kein echter Hörer, es war nur so ein Bot.
Ich bin
Dafür
Leo.
Hat er aber sehr persönlich erzählt. Nee, wenn die Bots so gut werden. Hier, weiterhin KI-frei, dieser Podcast. Und auch zu haben auf Instagram und Facebook unter dem Handle Love is Noise Podcast und erreichbar per E-Mail unter loveisnoisepodcast@gmail.com. Schreibt uns doch dort bitte all eure Wünsche, Anregungen, Lobkritik, Hass, was auch immer ihr für uns übrig habt. Und bewertet uns in der Podcast-App, in der ihr uns gerade hört, wo ihr uns natürlich abonniert habt, damit ihr nichts verpasst. Und sagt vor allem all euren Indie-begeisterten Freundinnen und Freunden, dass es uns gibt. Und nicht vergessen, wie immer gibt es auch diesmal eine Playlist mit Songs zu allen Alben, die wir heute erwähnen, in den Shownotes zur Folge. Wenn ihr nichts weiter habt, dann kommen wir zu den News.
Auf Jawohl. Geht's.
Indie News.
Wir sind bei den News und unseren Beefs des Monats. Ein Beef von vor ein paar Monaten hat leider eine dunkle Wendung genommen und ist in einem Mordversuch geendet, als Brady Ebert, ehemaliger Gitarrist von Turnstile, den Vater von Sänger Brandon Yates überfahren und schwer an den Beinen verletzt haben soll. William Yates, der Vater, behauptet, Ebert sei vor das Haus gefahren, habe gehupt und ihn beschimpft, bevor er wieder wegfuhr, nur um kurz darauf zurückzukehren und Yates in dessen Einfahrt anzufahren. Bevor die Rettungskräfte eintrafen, soll Ebert noch ein weiteres Mal zurückgekommen sein, um Yates zu sagen, er habe es verdient, Zitat. Ebert wurde dann am 31. März in Gewahrsam genommen und wegen versuchten Mordes zweiten Grades sowie Körperverletzung ersten Grades angeklagt. All dem vorausgegangen waren neue Vorwürfe Eberts an Sänger Brandon Yates. Zusätzlich zu denen, über die wir bereits berichtet hatten, so sprach er gar von sexuellem Missbrauch durch Yates sowie Drummer Daniel Fang in der Vergangenheit, besonders kurz vor und nach Eberts Rauswurf aus der Band. Außerdem sollen ihm seine Mitstreiter unter anderem Tantiemen vorenthalten haben und Yates ohne nähere Erklärung für den Tod seines ersten echten Freundes Mark Sabatini verantwortlich sein. Was das jetzt mit Yates Vater zu tun hat und wie viel Glauben man Ebert schenken darf, der in jedem Foto wie ein Beispielbild der Faces of Meth aussieht, müssen wir wohl noch abwarten. Aber dennoch eine ziemlich traurige Sache, das Ganze.
Soll ja auch Suchtprobleme haben, hat man auch schon irgendwo gelesen. Also alles in allem, ja, wie du sagst, keine schöne Geschichte.
Ja, muss man, glaube ich, lesen. Ich glaube, das sieht man ihm an, dass er die hat. Und ich glaube, es gilt zwar die Unschuldsvermutung, aber in dem Fall weiß ich nicht.
In dem Fall genügt ein Foto. Sehr viel gewaltfreier und dennoch nicht weniger anmaßend ist unser zweiter Beef in einer der jüngsten Folgen seines Podcasts The Magnificent Others. Hat Billy Corgan gemeinsam mit seiner Ex Courtney Love den Fehdehandschuh aufgehoben, den Kim Gordon den beiden schon vor 10 Jahren in ihrer Autobiografie hingeworfen hatte, als sie Love als manipulativ und egozentrisch, Billy Corgan als Heulsuse und die Smashing Pumpkins als wichtigtuerisch abgekanzelt hatte. Und nun verunglimpften die beiden Gordon im Gegenzug als elitäre Gatekeeperin des Indies in den 90ern und erinnerten sich, wie schrecklich und unhöflich sie einst bei einer Sonic Youth Show in Holland von Gordon behandelt wurden, obwohl sie der Band damals nur ihren Respekt zollen wollten. Ich denke, unsere Sympathien sind in diesem Fall recht klar verteilt.
Obwohl ich mit ihrem letzten Album nicht so klar gekommen bin, bin ich dann doch eher sehr Team Kim.
Ich glaube, da prallen schon auch ein paar große Egos aufeinander.
Oh ja.
Also ich mag ja alle drei für zum Teil ihre Musik, muss man leider bei einigen sagen, zum Teil. Aber ich glaube, ich müsste jetzt alle drei nicht in meinem engeren Freundeskreis haben.
Oh, ich glaube, Kim kann schon lustig sein.
Ich glaube, die kann schon auch streng sein.
Und mit Courtney Party machen, hallo?
Okay.
Ja, da kannst selbst du nicht mithalten, glaube ich.
Ich wusste gar nicht, dass die mal ein Paar waren, Billy Corgan und Courtney Love, war mir vollkommen neu. Ging an mir vorbei.
Aber das ist ja wohl Grundwissen der...
Ehrlich?
Alternative Photo Lost Stories der 90er.
Die waren aber erst 2006, glaube ich, oder? Waren sie erst zusammen?
Ich bilde mir ein, schon in den 90ern. Okay. Aber ich kann mich irren. Und sie waren ja dann zwischenzeitlich auch wieder Todfeinde. So hin und her. Wie man es halt von unsteten Charakteren wie diesen erwartet.
Diese unsteten Charaktere.
Apropos, die Rock'n'Roll Hall of Fame hat die Preisträger beziehungsweise die in ihre Ruhmhallen aufgenommenen dieses Jahres verkündet. Es sind Phil Collins, Billy Idol, Sade, Luther Vandross und der Wu-Tang Clan. Und jetzt fragt ihr euch, warum wir darüber berichten. Zwei habe ich vergessen. Es ist Oasis und Joy Division bzw. New Order wurde die Ehre auch zuteil. Bei der offiziellen Zeremonie im November wird sich dann auch zeigen, wie viel vom Widerwillen mancher der Geehrten noch übrig ist. So hatte Bruce Dickinson die Hall of Fame einmal einen absoluten Haufen Scheiße genannt. Zitat, das Ganze wird von einem Haufen selbstgerechter, verweichlichter Amerikaner geleitet, die Rock'n'Roll nicht erkennen würden, selbst wenn er ihnen ins Gesicht springen würde. Und Oasis bzw. Liam Gallagher haben sich hier ähnlich skeptisch geäußert. Zitat, ich will mit so einem geisteskranken Kram nichts zu tun haben, sagte Liam damals. Außerdem habe er mehr für den Rock'n'Roll getan als die Hälfte dieser Clowns im Vorstand. Also alles nur Quatsch.
Iron Maiden haben wir konsequenterweise auch schon abgesagt, ihre Teilnahme.
Was ich wiederum cool finde.
Die sind da auf Tour und sagen, nee, sie haben ein Konzert, sie sind ihren Fans verpflichtet, keine Zeit.
Ja, bei Liam ist nicht ganz so sicher, denn nach Bekanntgabe der Aufnahme zeigte er sich auf X, wenn auch vermutlich nicht ganz aufrichtig begeistert, mit dem Zitat, schon als kleines Kind, wenn ich unter der Dusche gesungen habe, habe ich davon geträumt, eines Tages in der Rock'n'Roll Hall of Fame zu sein.
Aber New Order?
Der U-Turn, wie die Briten sagen. New Order streiten.
Ja, die sind ja auch total verstritten.
Das tun sie ja immer.
Wird interessant, ob sie dann irgendwie zusammenfinden. Ich glaube, Peter Hook ist ja mit dem Rest ziemlich überkreuz. Mhm. Überhaupt ein Skandal, dass Joy Division erst jetzt in die Hall of Fame aufgenommen werden.
Das stimmt.
Also Oasis können natürlich auch hin, keine Widerrede, aber Joy Division, 20 Jahre zu spät.
Aller bandinterner Querelen zum Trotz, die gibt es nicht nur bei New Order, haben sich die Strokes zusammengerauft und werden am 26. Juni Reality Awaits, ihr erstes Album seit 6 Jahren, veröffentlichen. Rick Rubin produziert wieder, was anscheinlich auch bedeutet, dass die Band vor Synthesizern und Autotune nicht zurückschrecken wird, die schon auf The New Abnormal die Fanbase spalteten, ihnen beim jüngeren Teil ihres Publikums und vielen Kritikern dank ein paar stärkerer Songs aber auch Lob einbrachten damals. Ob das daran lag, dass die Alben davor so schwach gewesen waren oder sie sich erfolgreich neu erfunden haben, kann auch die unspektakuläre Vorab-Single Going Shopping leider nicht aufklären. Und auch wenn mich hier nichts wirklich stört, habe ich auch kein gesteigertes Bedürfnis, öfter reinzuhören.
Dich stört nicht dieser Vocoder-Gesang, dieser grauenhafte.
Furchtbar.
Also ich habe mich zurückgefühlt wie in Kanye fucking West meets Daft Punk-Zeiten. Bleh.
Ich habe wirklich kurz überlegt.
Der Vocoder-Gesang war auf dem ersten Album. Das ist wirklich
Autotune.
Ja, wie auch immer man nennt, aber ist ja furchtbar.
Also ich habe tatsächlich überlegt kurz, ob ich mir Karten kaufen soll, weil ich die Strokes noch nie gesehen habe und die gehen ja wieder auf Tour, glaube ich, in Berlin. Und dann habe ich das Lied gehört und habe gedacht, nee, also das ist ja furchtbar. Also kraftlos Vampire Weekend für Arme irgendwie, so eine dengelige Gitarre und dann dieses grausame Autotune.
Das könnte auch in so einer pseudo-nostalgischen Langnese-Werbung laufen als Hintergrund. Also und wenn die Gitarre sich noch so anhört wie eine Marimba oder wie der Steel Drum durch diesen Effekt, dann ja. Aber wenn es ein Gag sein soll, finde ich es klasse, aber wenn es ernst gemeint ist, befürchte ich Schlimmes.
Enttäuschung des Monats, wenn nicht sogar des Jahres. Wirklich, ich habe mich schon wieder aufgeregt. Nix Going Shopping, wird nichts gekauft hier.
Ja, das warte ich mal ab, ob du dich da in deinem Kaufrausch zurückhalten kannst. Muss ja nur irgendwie bunt am Records Today rauskommen und das wird mitgenommen.
Wow, eine rote Platte, muss ich haben.
Muss man nicht anhören, lang dafür, dass sich den Schrank stellt.
Genau. Ja, es klingt so ein bisschen wie von einem Komitee geschrieben, war es wahrscheinlich auch. Also der Julian Casablancas bekommt seinen Autotune und seine Synthesizer von den Voids mitgebracht und Nick Valenzi und Albert Hammond Jr. bekommen beide ihr Gitarren-Solo, glaube ich, und dann sind alle am Ende happy, bis auf wir. Naja, das Album werden wir trotzdem besprechen müssen. Konstant gut waren hingegen die dänischen Post-Punks Ice Age, die ihren Sound zwar von Album zu Album weiterentwickelt, mich aber wirklich immer wieder aufs Neue begeistert haben und jedes ihrer Alben seit You're Nothing in meine Jahrestop 10 hinein katapultiert haben. Sänger Elias Ronnenfelds Soloalben deuteten allerdings zuletzt schon darauf hin, dass ihnen die Ecken und Kanten so ein wenig abhanden gekommen sein könnten und die beiden ersten Singles von For Love of Grace and The Hereafter, das am 29. Mai nach 5 Jahren Pause erscheint, die bestätigen diesen Eindruck trotz gewohnt hoher Qualität, auch dank ihrer eingängigen Refrains und etwas gezügelten Gitarren. Wie bei den Strokes warte ich mit meinem endgültigen Urteil noch ab, bin allerdings ein wenig hoffnungsvoller. Auch wenn ich dieses Gefühl von Mystik und Gefahr, das Ice Age bisher immer ausgestrahlt haben, schon ein bisschen vermisse hier. Auch wenn sie so lustige Aktivitäten da im schönen Christiania im Video machen, das ist alles ein bisschen zu happy für mich,
ja, wenn es aber um diese Band geht. Aber die Songs machen doch Laune, also geht gut ins Ohr. Denke aber, das klingt live besser wie auf Platte.
Ich finde, Embers klingt sehr nach Libertines irgendwie, also so Pop-Rock-mäßig. Aber schön, mag die Band sowieso gern.
Hoffentlich bald auf Tour und vielleicht einen Ausflug wert, schauen wir mal. Noch eindeutiger nach oben zeigt hingegen die Formkurve von Walter Streifels Post-Hardcore-Band Quicksand, deren letztes Album Popular Manipulations mir nach dem eher mittelmäßigen Comeback Interiors von 2017 schon sehr gut gefallen hat. Und nach dem unrühmlichen Rausschmiss von Bassist Sergio Vega bei den Deftones haben sie, wie der Opener Get To It suggeriert, nun offenbar noch ein kleines Quäntchen mehr Wut im Bauch und auch der zweite Vorabsong Regenerate wird seinem Namen durchaus gerecht. Ob der Rest von Bring On The Psychics, das am 17. Juli folgt, ähnlich straight und mitreißend rockt, das kann man auf jeden Fall mit Spannung erwarten, aber das holt mich gleich direkt ab.
Also Get To It finde ich irgendwie doof. Das klingt mir ein bisschen zu sehr nach New Metal. Also irgendwie, naja, schreckt mich ab.
Du hast schon Ditz des New Metal bezichtigt. Also.
An dem Abend vielleicht. Aber
nach dafür der fünften Weinscholle.
Ich glaube auch.
Aber Regenerate fängt zwar jetzt unspektakulär an, haut mich dann aber vom Hocker, wenn nach 1,5 Minuten der Break ins Ruhige kommt, bevor dann alles losbricht und der Streifel schreit. Also das finde ich klasse, aber Get To It, naja, klingt so wie vor 20 Jahren POD geklungen hätten.
Hört bitte nicht hin,
hört nicht zu. Ich kann jetzt leider nichts dazu sagen, weil mir ist das passiert, was normalerweise dem Philipp passiert.
Hast vergessen.
Ich habe die letzten zwei Tage nicht mehr in unser Doc geschaut und vor drei Tagen stand es noch nicht drin, der Song. Ich habe ihn nicht gehört, ging an mir vorbei.
Also mit dem ersten verpasst nichts, aber Regenerate ist gut.
Okay, ich mag die Band, ich werde es mir auf jeden Fall noch anhören.
Ich finde, das ist eine Rückbesinnung auf die Zeiten, zu den Zeiten des Debüts, Slip. Und wenn das keine positive Referenz ist, dann weiß ich auch nicht. Energiegeladen sind Quicksand, gewohnt laid back, dafür aber ähnlich stark, fällt auch Kurt Weill's Comeback-Single Chance to Bleed aus, die sein neues Album Philadelphia's Been Good to Me für den 29. Mai ankündigt. Und auch Weill selbst ist sich seiner Sache offenbar sicher und bezeichnet das seit langem wieder mal selbst aufgenommene Album als sein stärkstes, was Gitarren und Gesang angeht. Von letzterem, also Gesang, gibt's hier außer dem schönen Refrain gar nicht so viel zu hören, weil er dazwischen eher rappt, aber der Spaß, den er dabei offensichtlich hatte, der steckt mich auf jeden Fall an. Ich finde es einen echt putzigen Song.
Ja, das ist so ein Song, den kann man nicht böse sein. Auch wenn er vielleicht eine Minute kürzer wäre, auch nicht schlimm gewesen, aber ja, geht vollkommen in Ordnung.
Als Hillbilly-Techno selbst bezeichnet, was ich eine interessante Genre-Bezeichnung finde. Ja, guter Song. Mag den Typen eh. Manchmal langweilt er mich ein bisschen auf Albumlänge, aber generell ist das schon okay.
Slacker bleibt halt Slacker.
Ja.
Und keine Sorge, hier ist wirklich kein einziger Techno-Beat weit und breit zu hören.
Für Philipp ist es New Metal, aber ansonsten.
Meinem geschätzten Co-Host Philipp zuliebe möchte ich ebenfalls nicht unerwähnt lassen, dass Jack White sich eine Pause vom Antwittern gegen die Trump-Regierung genommen hat, um zwei neue Singles zu veröffentlichen. Und auch wenn ich kein ausgewiesener Bluesrock-Experte bin, muss ich anerkennend feststellen, dass sowohl God and the Broken Ribs als auch Derecho Demonico lediglich ein knalliger Refrain fehlt, um das ohnehin schon gute No-Name vom vorletzten Jahr zu toppen. Ja. Also der Mann ist in Form, oder Philipp?
Er hat immer noch Bock, man hört sie ihm an, ja. Also ich finde die beiden Songs arschcool, sind keine Ohrwürmer, aber ja, toller Flow, tolle Hackenschlagerei. Dem könnt sich nicht mal ihr beide richtig entzieht, finde ich. Ich bitte auch um ein neues Album. Und im Gegensatz zu einem anderen Album, wo ich noch nachher besprechen werde oder wir nachher besprechen werde, wirkt die Stimmverzerrung hier irgendwie organisch und lo-fi, so wie es sein soll.
Den ersten Song, God and the Broken Ribs, finde ich einen coolen Groove, schöne Rumpelblues. Ja, den zweiten finde ich furchtbar.
Selbst du als Orgelfetischist.
Ja, aber der vergewaltigt ja diese Orgel. Das ist ja, dieser kaputt nach.
Das finde ich richtig gut.
Ein Massaker. Ein Tastenmassaker. Nee, geil. Mag ich nicht. Aber der erste ist okay.
Der hoffnungslosen Weltlage sei Dank geht auch den Lambrini Girls nicht das Material zum Motzen aus. Und auf der ersten Single seit ihrem Debütalbum, das ist letztes Jahr sogar in unsere aggregierte Love is Noise Top 10 nachzuschauen bei Instagram geschafft hat, richtet sich ihr gerechter Zorn nun gegen das so vorhersehbare wie berechtigte Übel der globalen Eliten, wobei sie zumindest das musikalische Wutlevel ein klein wenig zurückdrehen. Der Song ist deshalb aber nicht schlechter, nur fragt man sich, ob er auch einen Vorgeschmack auf den Sound ihres nächsten Albums gibt, ob sie so schnell nachlegen werden.
Wenn ich immer so Gequatsche von Eliten und Satan höre, muss ich immer automatisch an Xavier Naidoo und Konsorten denken. Ich hoffe mal, dass der Song einfach auf Meta-Ebene verstanden werden will, also so Eat the Rich-mäßig und deswegen passt es. Aber ja, wie du sagst, für Lambrini-Verhältnisse relativ zahm. Also der Powerfunke will bei mir auch nicht so recht überspringen.
Als Britinnen essen sie auf jeden Fall sehr viele Kartoffelchips.
Ja, sehr viele Embryos.
Ja, ich finde den Song ganz okay. Ich finde, sie klingen halt immer ein bisschen gleich. Das kann man jetzt als Trademark sehen oder auch nicht. Der Gesangsstil ist halt auch immer sehr ähnlich, aber okayer Song.
Muss uns reichen. Die Hälfte ihres klassischen Lineups ist schon tot, doch ans Aufhören denken die Post-Punk-Helden Gang of Four auch ein Jahr nach ihrer Abschiedstour nicht. Die Lambrini Girls können schließlich nicht alleine gegen die Potentaten dieser Welt anrocken, weshalb John King und Hugo Bonham mit Hilfe von Ted Leo und Gail Greenwood von Belly die kraftvolle Protestsingle No Kings Here veröffentlichen und auch wieder Shows spielen werden. Hut ab für diese Leistung in diesem Alter, mit dieser Konsequenz in Message und musikalischer Konsistenz.
Dachte ich mir auch. Also von wegen Würde altern, das ist richtig und wichtig. Also richtig, richtig gut.
Und hat auch so einen besonderen Charme, wenn Engländer sowas singen, ne? No Kings. Auch wenn es gegen Trump gerichtet ist. Auf der Meta-Ebene funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Schöner Post-Punk-Song.
Ob Gang of Four jetzt große Fans von Charles sind. Na, dann haben wir es geschafft mit den News und blicken auf die beiden Alben des Monats.
Indie Album Reviews.
Philipp, wirst du jetzt das größte Rockalbum des Jahres besprechen?
Mal sehen. Erstmal müsst ihr mir verzeihen, wenn ich nach 50 Folgen den Überblick verloren habe. Aber ich meine, ich hätte schon mal erklärt, dass die Foo Fighters noch nie eine Albumband waren, sondern immer eine Songsband. Und jede Foo-Platte, sogar The Cult, The Shape, hat mindestens einen Filler. Im Laufe der Zeit wurden es immer mehr. 3, 4, 5 austauschbare Songs auf Albumlänge. Manchmal wie bei ihrer zu Recht vergessenen Corona-Platte Madness at Midnight oder der öden Concrete and Gold bestehen sie fast ganz aus Füllmaterial und ganz okayem Zeug, nachdem heute in der Regel aber kein Hahn mehr kräht. Demgegenüber steht natürlich Dave Grohls Persönlichkeit und eine der mitreißendsten Live-Bands, die ich kenne, die einige Songs für die Ewigkeit geschrieben haben, die den Rock und Roll der Post-Crunch-Ära mitdefiniert haben. Ein Leben ohne Everlong, This is a Call, My Hero, Learn to Fly, Times Like These, All My Life oder The Pretender ist möglich, aber sinnlos. Das 12. Album der Foo Fighters heißt also Your Favorite Toy und muss im Kontext der letzten Jahre gesehen werden. Unabhängig von Tragödien wie Taylor Hawkins Tod oder dem Tod von Daves Mom. Also dass Rockstars uneheliche Kinder zeugen, gehörte früher zum guten Ton. Das war mal eine Randnotiz der Fachpresse und ist heute zumindest mir ziemlich egal. Meine Arbeitskollege würde mich jetzt wieder ein Boomer schimpfen, wenn ich behaupten würde, dass ich Gene Simmons' Lügengeschichte immer ziemlich super fand. Er habe im Laufe seines Lebens uneheliche Kinder im vierstelligen Bereich gezeugt. Und auf Jamaika trifft man bis heute ja kaum jemanden, der nicht Nachfahre von Bob Marley ist. Egal, ich werde mutmaßlich für den Rest meines Lebens Foo Fighters-Fan bleiben, nur einfach machen sie es mir seit Jahren nicht mehr, also musikalisch. Your Favorite Toy stimmt mich aber allerdings wieder, ja, persönlich. Und bevor ich jetzt in die Tiefe gehe, wie stimmt euch das Album?
Vielleicht solltest du auch ergänzen, dass in diesem Podcast, dieser Podcast allein schon 3 uneheliche Kinder gezogen hat. Solltest du den Stein auch nicht, gar nicht aufheben, bevor du ihn wirfst. Also ich war, anders als du, überhaupt nicht milde gestimmt von diesem Album und tatsächlich so enttäuscht, dass ich als erstes nochmal in But Here We Are reingehört habe und meine Review von damals gelesen habe. Damals habe ich dieses Vorgängeralbum als mittelmäßig bezeichnet, jedoch eingeräumt, dass das im Kontext ihrer Alben der letzten 12 Jahre als Lob zu verstehen ist. Und dann wurde mir auch dieser Unterschied bewusster. But Here We Are, der hatte nicht nur ein paar stärkere Songs, es hatte auch Taylor Hawkins als Thema, das Grohl unter den Fingernägeln brannte. Und jetzt hört man diese 10 neuen Songs und fragt sich, warum eigentlich das Ganze?
Die Suche nach Relevanz oder so?
Damit sich Grohl in Unconditional so vage wie irgend möglich bei seiner Frau entschuldigen kann. Wenn das klappt, dann hätte es sicher auch eine Schachtel Pralinen von der Tanke getan. Und damit man auf der nächsten Tour ein paar neue Songs spielen kann. Aber mal im Ernst, für welchen dieser 10 Songs will man einen Klassiker in der Setlist opfern?
Switch ein.
Ich kenne die Antwort nach einem Blick auf Setlist FM. Spoiler Alert, den bestenfalls grundsoliden Titelsong und das sofort wieder vergessene Pseudo-Punk-Stück Of All People. Das sind die einzigen beiden, die es in die Setlist schaffen aktuell. Ja, ich bin ja grundsätzlich ein Fan von kompaktem Songwriting, aber ohne eine einzige Melodie, die hängen bleibt, nützt es mir auch nichts, weil ich leider, bevor der ganz nette Refrain von Window kommt, schon eingepennt war. Und ja, ich heb mir meinen restlichen Spott mal ein bisschen auf, nachdem ich Ullis Meinung gehört habe.
Das traue ich mich gar nichts mehr sagen. Ich gebe dem Philipp nämlich recht, ich hatte in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch immer so ein bisschen Probleme mit den aktuellen Alben und das stimmt auch. Also einzelne Songs waren okay, aber so über die Gesamtheit haben sie mich nicht umgehauen. Und es ist mit der Platte aber anders, vielleicht weil sie einfach so ein kompaktes Format hat mit 36 Songs. Ich habe die jetzt ein paar Mal im Auto laufen lassen und mir hat es einfach
sehr, das war ein freudscher Versprecher jetzt.
Ja. Was habe ich gesagt?
Hat sich so angefühlt, 36 Songs.
36, oh, hey, 36 Minuten.
Wir sprechen nicht von Rancid, Uli.
Das okay. Sind wirklich. SOD, Stormtroopers of Death. 36 Minuten, genau. Aber mir hat es wirklich sehr gute Laune gemacht. Ich finde, die Band versprüht eine Spielfreude wie lange nicht mehr. Das klingt alles so ein bisschen back to the roots, sehr punkrockig. Ich finde also dieses collageartige Cover hat so ein bisschen DIY-Charme.
Finde ich nicht gut. Das Cover gefällt mir gar nicht.
Echt? Finde ich super. Nee, ich gefällt's nicht. Und wirkt so ein bisschen wie so ein Neuanfang nach dieser Trauerarbeit auf But Here We Are. Und ja, es ist jetzt vermutlich nicht der ganz große Klassiker dabei, das stimmt, aber so ein paar kleine Hits höre ich da schon raus, die live eigentlich gut kommen könnten. Und mir hat diese Platte wirklich gute Laune bereitet und kann das jetzt nicht ganz so negativ sehen.
Ich stimme Max in Teilen zu. Es ist halt auch ziemlich lahm, wenn man ein Stück geschunkelt und irgendwie substanzfrei daherkommt wie der Titeltrack. Also dieser Möchtegern Oldschool-Stimmverzerrer über Daves Gesang, der macht den Song eher noch einfältiger. Das Rad nicht neu erfinden wollen, das ist das gute Recht einer der größten Rockbands der Welt und wohlverdient, aber so einfallslos soll das nicht sein, vor allem wenn es auch noch so zwanghaft auf Garage machen will. Das kann aber auch gut gehen, wie bei If You Only Knew. Das wirklich schön groove, bevor Dave sich mit der Zeile Same Old Story selbst zitiert. Oder bei Caught in the Echo, nicht Caught in the Act, das schnörkellos in der ja, Echokammer des archetypischen Foo Fighters Sounds stattfindet, aber vielleicht oder ja, deswegen vielleicht auch richtig gute Laune macht. Und gleiches gilt auch für die Mid-Tempo-Nummer Window, das wie auf jedem Album nur da ist, um Daves Stimme mal eine Brüllpause zu gönnen. Womit ich beim Archetyp und der Schnörkellosigkeit wäre. Spit Shine, ich finde, das ist ein Foo-Ohrwurm, wie man es sich als Fan was wünschen könnte. Und wenn du sagst, es fehlen ihm die Hits, ja, aber bei Child Actor ist auch der Textinhalt wichtiger als die Form. Das ist irgendwie Daves kleiner Befreiungsschlag aus einer Welt, in der wohl oder übel jede Kamera auf ihn gerichtet ist. Die Lyrics sind jedenfalls bei weitem interessanter als die Hintergrundmusik. Asking for a Friend ist bewusst schwerfällig, der Brocken des Albums, der nach 3 Minuten dann aber die Mosh-Pit-Rakete zündet. Und ich freue mich drauf, wenn sie das im Juni, glaube ich, in der Allianz Arena spielen. Und ich werde vorne mit drin sein, hoffentlich. Also was soll ich groß meckern? Es ist, wie gesagt, ein kompaktes, mitunter sogar knackiges Album, das ohne große Hits auskommt, das auch seine Schwächen hat, mich aber angesichts der Vorgängerplatten persönlich stimmt. Ich möchte im Nachhinein ja auch nicht zu schlecht über But Here We Are reden. Es war sicher eine wichtige und notwendige Schicksalsschläge-Verarbeitungsplatte, aber ich vermisse eigentlich keinen einzigen Song davon, während ich Taylor Hawkins natürlich immer vermisse. Und sein Nachfolger Ilian Rubin macht trotzdem einen guten Job.
Du lieferst mir die Steuervorlage. Vorher wollte ich aber noch fragen, welchen dieser 10 Songs wirst du denn vermissen?
Wenn sie nicht live spielen?
Ja.
Also ich würde Asking for a Friend vermissen, wenn sie den nicht live spielen würden im Juni. Weil das ist
ja, okay.
Prädestiniert, wenn man vorne drin hockt und erst das Ruhige und dann wuhu!
Ja, aber die Melodie auch wirklich zweite Reihe.
Wetten, dass Bitshine auch auf der Setlist ist und Your Favorite Toy sowieso, obwohl ich den doof finde.
Bitshine finde ich grauenvoll. Wirklich, unangenehm. Du hast das Drumming angesprochen und ich finde, das ist wirklich etwas, was man auf einem Foo Fighters Album so nie für möglich gehalten hätte. Diese durchweg absolut uninspirierte Performance von Ilian Rubin an den Drums. Also vor 30 Jahren hat Grohl William Goldsmith noch für kleinere Schandtaten als dieses nervtötende Hi-Hat in Eamon Caveman aus der Band geworfen. Das ist wirklich teilweise so meine erste Drumstunde von der Innovation dieser Beats her. Und ich gebe dir recht, der Song, der mir am besten gefällt, ist If You Only Knew. Der hat so ein paar raffinierte Taktwechsel und einen soliden Refrain. Aber ansonsten nehme ich aus diesem Album lediglich die Erkenntnis mit, dass Dave Grohl sich die 430 Therapiestunden nach seinem Ehedrama mal besser gespart hätte, weil er dann vielleicht noch irgendwas zu sagen gehabt hätte für dieses Album.
Das sagst du doch besser als Josh Freese Ultra.
Josh Freese ist für mich auch ein seelenloser Drummer, zwar ein technisch perfekter, aber der kann ja nicht ohne Grund in jeder Band dieser Welt spielen, weil er sich halt immer anpasst, wie er muss. Das ist jetzt alles nicht die Enttäuschung des Jahres, sondern es reiht sich einfach ganz unauffällig irgendwo zwischen Sonic Highways, Concrete Gold und Medicine at Midnight ein. Aber beweist halt leider auch, dass But Here We Are nur ein kleiner Ausrutscher nach oben war für mich. Bei mir bleibt wirklich bestenfalls ein Song hängen. Und für eine Band, die man, wie du am Anfang gesagt hast, so als Greatest Hits Band verschreit, muss halt mindestens ein Greatest Hit auf einem Album sein.
Ich glaube, es ist vielleicht wirklich so eine Art Übergangsalbum. So kommt es mir ein bisschen vor. Gar nicht groß nachgedacht, einfach schnell eingespielt, roh produziert, rauskaut, macht Spaß. Aber wie so ein Favorite Toy halt. Man spielt ein bisschen damit und dann irgendwann stellt man es in ein Regal, wenn man was Neues gekauft hat. Ist doch okay.
Ich will es am Ende wie Dave halten mit seinen eigenen Worten in Of All People. You knew you should be dead, but you're alive instead. Und ich bin froh drüber, denn mit diesem Album ist die Relevanz seiner Band für mich noch oder wieder oder immer noch da.
Naja, lass mich dir was von Relevanz erzählen. wo Angine de Poitrine heutzutage lustige Ganzkörperanzüge benötigen, um Hype zu entfachen, da reichten Woo Live aus Manchester vor 15 Jahren noch Pressefotos mit Sturmmasken und Bengalos und der komplette Verzicht auf Interviews, um damals als das nächste große Ding zu gelten. Die Musik trug natürlich ihren nötigen Teil bei, war ihr Debüt und bis jetzt einziges Album, doch immerhin mein Album des Jahres 2011, obwohl die Indie-Welt um sie herum nach dem kommerziellen Peak mit Arcade Fires The Suburbs sich langsam, aber sicher gen Elektropop verabschiedete. Dem vor Intensität berstenden Artrock von Go Tell Fire to the Mountain mit der nervösen Rhythmusgruppe, den himmelsstürmenden Post-Rock-Gitarren, Ullis geliebten Orgeln und dem heiseren Bellen von Ellery James Roberts konnte man sich nur schwer entziehen, weil alles so perfekt zum mystischen Image passte, das die World Unite Lucifer Youth Foundation drumherum so inszeniert hatte. Dass sie die Aufnahmen in einer verlassenen Kirche komplett über die Spenden ihres Fanclubs finanzierten und auch für den Release des Albums sämtlichen Sirenenrufen von Labels widerstanden, machte sie nicht nur noch cooler, sondern zum Inbegriff der modernen Independent-Band schlechthin, die nur ein Jahr später mit Roberts überraschendem Ausstieg schon wieder implodierte. Erstmal zur Vergangenheit. Habt ihr Woo Live damals auf dem Schirm gehabt, vor 15 Jahren?
Natürlich. Ja, fand ich großartig damals, die Platte. Hast eigentlich alles gesagt. Auch gerade dieses ganze Mystische drumherum hat mich natürlich sehr fasziniert. Diese Anonymität der Bandmitglieder, diese kommerzielle Verweigerungshaltung fand ich großartig damals. War dann auch sehr traurig, dass sie sich so schnell wieder aufgelöst haben und war vergangenes Jahr sehr traurig, weil sie ja eigentlich beim Iceland Airwaves als quasi Headliner angekündigt waren und dann mal eben so mysteriös wieder plötzlich vom Line-Up verschwunden waren. Also sie haben nicht gespielt, was ich sehr schade fand, weil ich die wirklich sehr gerne mal live sehen würde. Aber vielleicht gibt es jetzt wieder eine Chance mit neuer Platte, dass dann nochmal, ich glaube, sie gehen sogar auf Tour, aber ich glaube nicht in Deutschland soweit. Und zumindest keine Termine
bisher. Waren schon kurz zweimal in Berlin, glaube ich. Ah, okay. Jetzt. Aber
nur dank der Visions, also die Band, ich wusste, es war ein Kritikerliebling, aber bei mir haben sie es nicht geschafft, zum Liebling zu werden. Ich habe das Debüt nur im Zuge dieser Folge nochmal durchgehört. Und ich finde es überraschenderweise ein wenig arg verhallt, wenn ich das mal so sagen darf. Und so gern ich Orgel in Rocksongs höre, so wenig gibt mir diese Kirchen-Indie-Post-Pop, dessen Sound sich dann irgendwie verliert und irgendwo ankommt, aber nicht so wirklich bei mir.
Ich finde halt, der Überraschungseffekt ist halt jetzt weg, wie er damals vor 15 Jahren war, was das Ganze vielleicht ein bisschen entmystifiziert oder entzaubert. Aber ich finde, es ist immer noch großartige Musik. Und so als Trademark geblieben ist ja dieser klagende, manchmal so ein hysterische, abkippende Gesang von Ellery Roberts. Erinnert mich übrigens manchmal sehr an Samuel T. Herring von Future Islands, auch was so die Emotionalität im Vortrag angeht. Und ich finde von den 7 Songs 5 großartig, mit 2 kann ich weniger anfangen, aber ja.
Ich wollte jetzt nicht sagen, dass es irgendwie schlecht war, ne? Also ich das Debüt hat mir jetzt nichts viel gegeben. Es war bemerkenswert, weil es halt so anders war. Aber ich hätte jetzt nicht heißblütig auf den Nachfolger gewartet. Das wäre gelogen.
Wobei ich mir denke, dass der Nachfolger dir tatsächlich ein bisschen mehr liegen könnte, Philipp. Der Hall ist ein bisschen gewichen und das Ganze ist ja. Ich komme gleich drauf. Ich hätte den Uli gar nicht anfangen lassen dürfen, denn jetzt ist wieder mein Stichpunkt. Album Nummer 2 ohne das große Mysterium. Also man kennt die Leute, sie geben mittlerweile sogar Interviews, verweigern sich aber weiterhin den Plattenlabels und Streamingdiensten. Man muss also, und das ist an die Hörerinnen und Hörer da draußen gerichtet, ihr müsst auf Bandcamp oder auf ihre Homepage hören. In die Spotify-Playlist konnte ich leider nichts aufnehmen.
Oder die Platte kaufen.
Und es... Das hätte ich auch schon gern getan.
Gibt's aber noch nicht, ne?
Ausverkauft.
Okay.
Gibt's nicht mehr. Die erste Charge ist schon weg, glaube ich. Es scheint, als wäre sich die Band bewusst, dass sie diesmal alleine mit ihrer Musik überzeugen müssen. Und das tun sie gleich mit dem Opener Love Your Fate, ihrem bisher eingängigsten Song überhaupt. Ein Freund hat den Refrain mit Meatloaf verglichen. Grüße, Felix. Wenn Roberts eigentlich die Zeilen "You build it all up to pull it back down" hervorpresst und er hat recht, es kickt wie eine Abtempo-Powerballade auf Bad Out of Hell, nur sogar ironiefrei genießbar. Auch wenn die Steigerungen und instrumentalen Ausbrüche aus dem Post-Rock geblieben sind, orientiert sich der Sound insgesamt, anders als auf dem Debüt, in meinen Ohren ein bisschen mehr am Classic-Rock diesmal, als am hippen Art-Rock von Foals und Bombay Bicycle Club 2011. Zum Beispiel das sich hypnotisch aufschwingende Rope of Glory, das fällt noch so ein bisschen aus der Reihe, erinnert zur Abwechslung an die psychedelischeren Momente von At the Drive-In, aber Letting Go, für mich der zweite Hit der Platte, hätte auch auf Transformer von Lou Reed gepasst, vom Led Zeppelin Worship im letzten Viertel des 10-minütigen Herzstücks des Albums Tip Saint Tabernacle ganz abgesehen und die vor allem vom Piano getragenen Closer Wave und At the End of the Day, die haben in ihrer zunächst relaxten Melodieseligkeit, die dann freilich natürlich wieder in einem Crescendo mündet, eher was von Jackson Brown oder Bruce Hornsby. Und natürlich muss man bei all dem himmelsstürmenden Pathos und quasi religiösen Subtext auch immer wieder an die U2-Mitte der 80er denken. Das wären so die Referenzen, die mir in den Sinn kamen.
Also ich finde das Album nur leidlich besser als den Vorgänger, weil es eben weniger Hall hat, aber immer noch zu lange Songs, die in meinen Augen und Ohren nirgendwo hinführen. Also am besten an dem fast 5-minütigen Love Your Fate ist für mich die 10 Sekunden, das 10-Sekunden Bass-Solo nach 3,5 Minuten. Und der Rest ist halt dann so wieder, ja, schon okay, aber naja. Und leider stört mich an diesem Song dieser Reibeisengesang, der klingt wie Eric Bazilian von den Hooters. Und ich bin auch nicht der größte Hooters-Fan der Welt. Und Songs, die über 8 Minuten gehen, sind eh alle für den Arsch.
Ja, da haben wir den Kern unseres Disputs ja eigentlich schon ausgemacht. Uli und ich mögen die Hooters sehr gerne.
Ja. Ja, für mich auch Letting Go habe ich mir auch notiert. Ein bisschen U2-Referenzen, frühe U2, Love Your Fate und The Fool fand ich noch sehr schön mit so ein bisschen elektronischen Beats und natürlich der Orgel. Muss ich ja gut finden, wenn sie nicht zerstört wird von Jack White, sondern sinnvoll eingesetzt wird, dann mag ich das schon gerne.
Ich habe mir The Fool aber auch notiert. Das ist für mich ein wunderbarer Popsong. Aber auch hier muss man mit dem Gesang klarkommen, weil ich sag mal so, also wenn man sich bei der Silbendehnung von Axl Rose schon schwer tat, dann wird einem Fool vor ja auch in die Weichteile schießen erstmal, aber geht schon in Ordnung. Keine Offenbarung für mich, aber.
Ich finde aber, dass Ellery Roberts in den letzten 15 Jahren mit seiner Band Lost Under Heaven richtig singen gelernt hat und hier auch seine volle stimmliche Bandbreite demonstriert, anders als auf dem Debüt, wo er schon arg heiser gekrächzt hat die ganze Zeit. Hier trifft er wirklich auch anspruchsvollere Töne. Also, ich werde dich nicht mehr überzeugen, aber für mich ein potenzieller Top-10-Kandidat und ein absolut zeitlos klingendes Rockalbum. Und wann hat man sowas heutzutage noch?
Absolut überdurchschnittlich, aber nicht für die Top 10.
Ich muss ihn noch ein paar Mal hören. Also dadurch, dass er wirklich nicht auf Spotify verfügbar ist, war es ein bisschen kompliziert. Muss mich noch mal ein bisschen intensiver reinhören, aber könnte bei mir auch ein Top 10-Kandidat werden, auf jeden Fall.
Hast du denn noch was Kurzes und Gutes mitgebracht, Uli?
Ich habe noch was Kurzes und Gutes. Wir haben ja schon über unseren Konzertbesuch bei Ditz gesprochen und haben ja da eine sehr charmante Vorband entdeckt. Newcomer aus Nürnberg, Hi Mom heißt die Band, Ghostwood heißt das Album und ich würde Ihnen gern ein paar Worte würdigen hier zu Ihrem Debütalbum. Vielleicht war es ja tatsächlich der potenziell irreführende Bandname, der einer großen Karriere im Weg stand. Spätestens mit ihrem zweiten Album Shiver hätten die in Nürnberg ansässigen Post-Punk-Popper Maffei eigentlich durchstarten müssen. Andererseits wäre der Welt dann wohl Hi Mom vorenthalten geblieben. Während Maffei vorerst auf Eis liegen, haben sich Simon Züchner, Daniel Schmidt und Jan Kretschmer Proberaumnachbarin Lilly Klettke ans Mikrofon geholt. Ihr sympathisch slackerhafter Gesang, irgendwo zwischen Courtney Barnett, Phoebe Bridgers und Brockhoff angesiedelt, bildet einen charmanten Kontrast zu den meist kraftvollen, atmosphärischen Indie-Rock-Songs, die klingen, als wären sie in den 90ern in irgendeinem New Yorker Kellerstudio vergessen worden. Kleine Hits wie der hymnische Opener Cosplay, die zwischen dängelnden Fassgitarren und verträumten Shoegaze-Pendelnde erste Single Salem, oder das etwas an die Pixies erinnerte, dezent crunchige Joybite, machen Ghostwood schon jetzt zu einem der wundervollsten Debütalben des Jahres. Und diesmal soll ja selbst der Name die Weltherrschaft nicht mehr verhindern. Ihr habt sie auch live gesehen, dürft gern noch was dazu sagen.
Sehr sympathischer Auftritt.
Ja.
Schön fuzzy Indie-Pop.
Ich war verzaubert.
Ja, man muss auch nur irgendeiner Frau eine Gitarre in die Hand drücken und der Philipp ist verzaubert.
Und, nein, und fünf Weinschorlen und
das lag an
dann
deinem,
stimmt die Meta-Ebene.
Das lag an deinem sogenannten Freund Fadi, der mir abgefüllte Weinschorle wieder schmackhaft gemacht hat.
Das ist auf jeden Fall eine Musik, zu der man Bier trinken sollte, finde ja. ich.
Genau, zu hören auch in unserer Playlist. Ich habe auch noch was, drei Dinge sogar. Im Norden Glasgows, wo die kargen Ausläufer der Highlands unter ewig zementgrauem Himmel in die verlassenen Industriebrachen ragen, köcheln The Twilight Sand seit über 20 Jahren ihr musikalisches Süppchen aus Blut, Whisky und Tränen in der Tradition verwandter lokaler Grandler wie Mogwai, Arab Strap und Frightened Rabbit. Diesmal speist sich die Düsternis in den Songs der zum Duo geschrumpften Band allerdings nicht nur aus der urschottischen Neigung zu Depressionen und Selbstzerstörung, die Wissenschaft redet hier gar vom Glasgow-Effekt, sondern sehr realen Schicksalsschlägen wie dem aussichtslosen Kampf von Sänger James Grahams Mutter mit Demenz, dem It's the Long Goodbye nicht nur in seinem Titel traurigen Tribut zollt. Dank einer illustren Liste an Gastmusikern wie The Cure's Robert Smith gerät dieses erste Album nach 7 schweren Jahren jedoch nicht zum Abgesang, sondern findet inmitten aller Schwermut auch erhebende Post-Rock-Passagen und am Ende noch so etwas wie Seelenfrieden. Don't hesitate to leave me, it's okay, cause I love you, entlässt Graham seine Mutter schließlich in den Tod. Ohne Tränen geht's halt doch nicht in Glasgow. Dann sind da noch Freako aus Chicago, die mit ihrem zweiten Album den Status als Hoffnungsträger des amerikanischen Indie-Rocks zementieren und auf Something Worth Waiting For mit seinen Streicherarrangements und von krachigen Passagen durchbrochenen Indie-Folk ein bisschen wie die englischsprachige Version der Österreicher Endless Wellness klingen. Schaden tut es ihnen auf jeden Fall nicht. Und zum Schluss lässt es Angelo Di Augustin auf seinem 5. Album Angel in Plainclothes so gar nicht krachen, denn seine samtweiche Stimme irgendwo zwischen Förderer Sufjan Stevens und Elliott Smith funktioniert einfach am besten, wenn es drumherum ganz still ist. Diesmal gefallen mir die Songs auch wieder besser als auf dem letzten Album, das er damals zusammen mit Sufjan gemacht hat, auch wenn kein Übersong wie Time von 2019 dabei ist. So viel zu unseren Tipps für diesen Monat und jetzt wieder Zeitreise.
Du hast mir jetzt übrigens richtig Bock gemacht auf meinen Sommerurlaub in Glasgow in 3 Monaten mit The Twilight Sand.
Der passende Soundtrack. The Good Old Days. Uli, wer hat Geburtstag?
Wer hat Geburtstag? Der Black Rebel Motorcycle Club hat Geburtstag mit seinem Debütalbum vor 25 Jahren. 3 extrem coole Typen in schwarzen Lederjacken und betont lässiger Slacker-Pose, ein Bandname, in dem die Wörter Black, Rebel, Motorcycle und natürlich Club vorkommen. Ein ikonisches Plattencover in stilvoller Vintage-Schwarz-Weiß-Ästhetik, das man sich als Post übers Bett hängen wollte. Viel mehr brauchte es 2001 nicht, um mein pubertäres Ich in dezente Ekstase zu versetzen. Dass mein pubertäres Ich damals bereits 31 Jahre alt war, soll hier nicht weiter thematisiert werden. Dass der Black Rebel Motorcycle Club, benannt nach einer Gang aus dem 1953 erschienenen Film The Wild One mit Marlon Brando in der Hauptrolle, mit Vollgas in mein fast noch jugendliches Rebellenherz bretterte, lag aber natürlich nicht nur am Rockstar-Style von Gitarrist Peter Hayes und Bassist Robert Turner, die sich beide auch das Mikro teilen, sowie Drummer Nick Jago, der 2008 von Lea Shapiro ersetzt wurde. Ihr selbstbetiteltes, am 3. April 2001 bei Virgin veröffentlichtes Debüt glich einem Fiebertraum noir, in dem scheppernder, oft schleppender Garagenrock auf Psychedelic, Großstadtblues und Shoegaze traf. Nicht nur optisch durfte man sich bei dem Trio aus San Francisco an die frühen Jesus and Mary Chain erinnert fühlen, auch Bands wie die Dandy Warhols, My Bloody Valentine, Primal Scream oder Velvet Underground haben Spuren in der massiven, übrigens selbstproduzierten Wall of Sound hinterlassen. Schon der grandiose Opener Love Burns, auch als erste Single ausgekoppelt, entwickelt nach einem kurzen Intro aus Rauschen und Stimmengewirr eine Sogwirkung, die das mantraartige Red Eyes and Tears mit seinem prägnanten Gitarrenriff übergangslos fortführt. Whatever Happened to My Rock'n'Roll, in Klammern augenzwinkend als Punk-Song tituliert, war neben Last Night von den Strokes und Seven Nation Army von den White Stripes die vielleicht erste große Indie-Rock-Hymne des neuen Jahrtausends. Das anfangs verträumte Awake mutiert zwischendurch zu einem psychedelischen Riffmonster. Nicht minder großartig sind das sehnsüchtige Rifles, der rohe Blues-Stomper Spread Your Love, die düstere Ballade Head Up Too High, das fast schon britpoppige To Real und das gospelhafte Salvation, das zum Abschluss den Weg hin zum Americana-Vibe des 3. und wohl erfolgreichsten Albums Howl bereitet. Auch wenn das Album auf die gesamte Spielzeit von fast einer Stunde vielleicht ein bisschen zu eindimensional klingt, lebt es doch von seiner hypnotischen Atmosphäre und der rebellischen Attitüde, was man vor allem damals in England zu schätzen wusste. Dort schaffte es das Debüt in den Charts immerhin bis auf Platz 25. Da mag es auch nicht mehr verwundern, dass Black Rebel Motorcycle Club damals erst durch eine lobende Erwähnung von Noel Gallagher zu einem Plattenvertrag bei Virgin gekommen waren. Dafür danke, Noel.
Ich muss wie du kurz ein bisschen nostalgisch werden. Wenn ich für euch die Vorschläge zusammenstelle, welches Geburtstagskind wir beim nächsten Mal besprechen könnten, da klicke ich mich immer durch die Veröffentlichungen auf der Seite Album of the Year, und bei Black Rebel Motorcycle Club bin ich skeptisch geworden, weil ich mich noch genau daran erinnere, wie ich sie in der Visions entdeckt habe. Mhm. Ich glaube, Whatever Happened war auf dem Sampler und das Album selbst unter den Schönheiten, aber, und daher meine Verwirrung, ich war erst im Herbst 2001 Abonnent geworden. Tatsächlich ist das Album nämlich erst mit fast einjähriger Verspätung auf den deutschen Markt gekommen. Und mein Freund Christoph hat es runtergeladen und es mir gebrannt, wie man das halt als Teenie damals so gemacht hat. Ich war nämlich erst 16 und für meine jungen Ohren war das bis auf die Singles damals wohl zu psychedelisch und ausufernd, weshalb ich das ganze Album tatsächlich seit 25 Jahren nicht mehr gehört hatte, sondern nur Spread Your Love, Whatever Happened und Love Burns, die es damals in meine iTunes-Mediathek geschafft haben. Und weil sie danach eher gern Bluesrock abgedriftet sind, habe ich auch nie größeres Verlangen verspürt, mich noch einmal mit ihnen auseinanderzusetzen. Und nun geht's mir also wie euch so oft, dass ich an dieser Stelle ein Album wirklich mal wiederentdecken darf und freudig feststellen kann, dass ich jetzt reif dafür bin, weil ich mir in der Zwischenzeit seine offensichtlichen Einflüsse, du hast schon gesagt, Jesus and the Mary Chain und ich würde noch Spiritualized ergänzen, zu schätzen weiß. Wenn es also auch kein sonderlich eigenständiges Album ist, ist es abseits der Singles voll mit Songs, nach denen sich selbst besagte Bands die Finger geleckt hätten. Hervorheben möchte ich die lässige Sexiness und Coolness von Red Eyes and Tears und White Palms, und plötzlich ziehen mich auch jammige, ausufernde Stücke wie As Sure as the Sun in ihren Bann, wahrscheinlich ob ihrer starken Melodien. Also auch für mich auf jeden Fall ein kleiner Indie-Klassiker mittlerweile.
Ich hätte sie gern wiederentdeckt, aber als ich die CD vorgestern geöffnet habe, habe ich in der CD-Hülle leider nichts gefunden, außer eine mit These reingeklebte Zigarette. Also wenn jetzt einer meiner Kumpels aus der Hütte das hört, von vor 19 Jahren, gib mir die CD zurück. Nein, ich weiß noch genau, ich habe Spread Your Love auf Viva 2 gesehen und war hin und weg und habe mir dann einige Wochen später meine allererste Lederjacke mit 14 Jahren gekauft. Einfach nur, weil ich es so cool fand. Und ich habe dann auch im Zuge dessen Der Wilde oder The Wild One angeschaut. Immer noch ein sehr schöner Film, ein wunderbares Album. Ja, Uli, ich wollte es auch schon sagen, etwas zu lang vielleicht. Die Jam-Sessions gehen ein bisschen uferlos dahin irgendwann, aber ja, trotzdem ein Klassiker, nichts hinzuzufügen. Wunderbares Album, Lederjacken ruhlen.
Und ich finde tatsächlich, es ist ihr Bestes nach wie vor. Also Take Some, Take You On Your Own war erfolgreicher. Howl ist so in der allgemeinen das ist so die Konsensplatte, glaube ich, der Band danach. Die letzten haben mich dann nicht mehr so überzeugt, aber ich finde diese jugendliche Energie und dieses Rebellentum des Debüts bleibt unerreicht.
Ich habe Howl schon gar nicht mehr gekauft, muss ich gestehen. Ich kenne zwar einige Songs davon, aber ich besitze das Album gar nicht mehr.
Black Rebel Motorcycle Club. Forever, wie ein anderer Musikkritiker sagen würde. Und jetzt unseren Headliner. Und vielleicht müssen wir wie Uli in seinem anderen Podcast regelmäßig diesmal auch zurückrudern.
Der Headliner.
Sie waren unsere Konsensband 2025. Sie waren irgendwie jedermanns Konsensband. Und nun bekommen Gies zum ersten Mal in ihrer Karriere so ein bisschen Gegenwind nach ihrem Durchbruch mit dem Album Getting Killed letztes Jahr. Auslöser ist ein Bericht von Wired, wonach die Band mit der Marketingfirma Chaotic Good Projects zusammengearbeitet hat. Diese erstellt nämlich gezielte Social-Media-Kampagnen, bei denen Netzwerke von Accounts Inhalte verbreiten, um Algorithmen zu beeinflussen und Aufmerksamkeit für die Band zu erzeugen. Und laut der Firma lassen sich so gezielt virale Trends und große Reichweiten erzeugen. Die Enthüllung führte dementsprechend online zu Diskussionen. Einige sahen darin eine künstliche Inszenierung der Band. Dann werden immer so Schlagwörter wie Industry Plant umhergeworfen. Andere argumentierten, dass solche Marketingstrategien heute normal seien, ähnlich wie früher andere Werbemethoden in der Musikindustrie. Die Agentur selbst betont jedoch, keine Bots oder künstlich erzeugte Streaming-Zahlen zu nutzen, sondern echte Fan-Communities zu unterstützen, wie auch immer das gehen soll. Dennoch wirft die Debatte ein Schlaglicht auf problematische Praktiken wie das hier wahrscheinlich wohl doch eingesetzte Bot-Farming, bei dem mithilfe automatisierter Fake-Accounts Streams und einzelne Posts in Netzwerken wie X manipuliert werden. Allerdings lässt sich das nur schwer nachweisen. Und jetzt ist natürlich die Frage, nimmt eine Band wie Geese, die als die Retter des Rock gefeiert werden, an etwas so Unorganischem, an dem sie da offenbar teilgenommen haben, einen bleibenden Schaden oder ist das morgen vergessen und alle erinnern sich nur noch, wie sie bei Coachella, was haben sie gecovert bei Coachella? Ich hab's schon wieder vergessen. Jedenfalls hat Sabrina Carpenter am Bühnenrand mitgesungen.
Sabrina wer? Ach so, ja.
Ach, Philipp, ein bisschen über den Tellerrand muss man auch. Ja, außerdem meine Frage, ist es schlau, das Ganze kommentarlos auszusitzen, wie sie es zu tun scheinen? Oder, ich meine, das hat ihnen wahrscheinlich dann auch wieder eine andere hochbezahlte Troubleshooting-Agentur geraten.
Können wir erstmal den Titel des Headliners bitte laut vorlesen? Ich finde ihn nämlich sehr schön gewählt.
The Great Indie Swindle, Geesegate und die Folgen.
Geesegate finde ich super.
Ich wollte jetzt sagen, ich komme ja aus dem Fußballgeschäft und muss sagen, aussitzen, kommentarlos aussitzen, ist prinzipiell immer eine gute Idee. Weil nächste Woche reden wir schon wieder über ganz andere Sachen. Und ich finde es tatsächlich nicht so schlimm, so blöd wie es klingt. Also A finde ich, ist ja der Fakt, es ist ja schon ihr viertes Album, also offiziell das dritte, glaube ich, inoffiziell das vierte Album, Getting Killed, ist ja nicht so, dass sie jetzt aus dem Nichts gekommen sind und schon immer vor ausverkauften Hallen gespielt haben. Die haben ja auch vor 200 Leuten noch vor einem Jahr gespielt. Haben sich ja auch musikalisch weiterentwickelt, wenn man so mal das erste Album vor allem hört. Und letztlich ist es einfach gute Musik. Und wir waren beim Konzert, wir haben ja alle erlebt, dass da jetzt nicht Milli Vanilli 2.0 auf der Bühne steht. Insofern natürlich, wir leben im digitalen Zeitalter, im Zeitalter der sozialen Medien und natürlich ist es ein bisschen fragwürdig, die Methoden, um Aufmerksamkeit zu generieren, aber so funktioniert es eben. Und dieser Vorwurf der Industry Plant bezieht sich ja vor allem eigentlich darauf, dass eine Band vorgaukelt, irgendwie so DIY und Indie zu sein und eigentlich von Anfang an von der Industrie unterstützt wurde. Und da geht es ja vor allem um die mangelnde Transparenz, also das, was vorgegaukelt wird, was nicht so ist. Wurde ja auch schon Billie Eilish vorgeworfen, Last Dinner Party, Lana Del Rey hat, glaube ich, die Vorwürfe auch mal gehabt. Und da, ich finde, das haben sie eigentlich nicht gemacht. Also sie haben jetzt nie so dieses Indie-Ding vor sich hergetragen, so eine Monstranz. Es war eine sehr verschrobene Band und sehr ein verschrobener Sänger, Cameron Winter, den haben wir ja live erlebt. Auch nicht der redseligste. Insofern ist es klar, dass es kommentarlos aussitzt. Aber ich finde, den Vorwurf kann man ihn eigentlich nicht machen. Und wenn gute Musik eben durch die Art und Weise zu Gehör kommt, dann sehe ich es jetzt gar nicht schlecht. Vielleicht hätten wir sie nie entdeckt. Gut, wir hätten es natürlich in dem Podcast entdeckt, das ist klar, weil der Max sie schon durchkannte und uns das schon nahegelegt hätte. Aber generell, die Musik ist gut und gute Musik setzt sich durch. Und ich glaube, sie hätten jetzt diese Unterstützung gar nicht gebraucht. Und man sieht ja das Beispiel mit, was vorhin schon genannt, anschienende Portrin, die gerade der Algorithmus auch bei mir auf Instagram also ständig reinspult, nachdem
was
ich.
Was soll der Quatsch eigentlich? Das habe ich.
Vor ein paar Wochen das erste Mal dieses Video gekriegt habe von diesem Auftritt und seitdem wusste ich jetzt selber nicht mehr, ist das jetzt wirklich nur meine Bubble oder der Algorithmus, dass ich nur noch von dieser Band lese oder ist das wirklich der große Hype? Also ist ja wirklich der große Hype. Andererseits, frag auf der Straße 9 von 10 Leuten, sagt den Namen, sie werden nicht wissen, wer es ist. Insofern sehe ich's und dann höre ich auch schon auf. Relativ gechillt.
Ja, genau. Dann schließe ich meine Frage gleich hier an dieser Stelle, wenn du es schon aufbringst. Ist es ehrlicher, sich Masken aufzusetzen, um den Algorithmus zu knacken, anstatt eine Agentur zu beauftragen? Weil, jetzt mal im Ernst, polyrhythmischen Math-Rock instrumental würde wahrscheinlich nicht in Köln oder wo immer das jetzt war, im Venue nochmal hochgestuft werden, wenn es eine Band von ganz normalen Typen wäre.
Ja.
Nee. Aber das war ja auch immer so. Also ich bin bekennender KISS-Fan, weil es die erste Platte war, die ich gekauft habe. Aber mir ist vollkommen bewusst, wenn die vier Typen sich nicht angemalt hätten und irgendwelche Raketen auf der Bühne gezündet hätten, wären sie 1977 wieder weg vom Fenster gewesen. Also auch das ist nichts Neues. Gibt genug Beispiele, um die Aufmerksamkeit eben zu bekommen. Sex Pistols, wir haben ja den Titel gewählt in Anspielung auf die Sex Pistols mit Michael McLaren. Das war auch ein riesen Marketing-Gag letztlich. Und trotzdem haben sie
Fashion Industry
sehr viel beeinflusst und ein Genre mitgeprägt.
Aber wer sagt jetzt nicht, dass die Songs von Gies nicht auch von KIs geschrieben werden?
Ja.
Oder dass Cameron Winter eigentlich ein Android ist der Generation,
ein
der neuesten Generation, ein Android der Gen Z. Deswegen trägt er auch diese komischen, richtig großen Pullis, damit man nicht sieht, dass darunter dieses kalte Replikantenherz schlägt. Nein, ich sehe es wie der Uli, also es, sei es wie es will, aber die Songs bleiben ja trotzdem großartig. Und ich kann mich vorstellen, dass die Songs künstlich sind. Und da die Band ja schon länger unterwegs ist, finde ich es moralisch auch nur bedingt verwerflich, wenn man, ja, wenn eben unabhängige kleine Musiker und kleine Bands heutzutage noch stattfinden wollen, was wir schon oft gesagt haben, oder von ihrer Kunst leben wollen, dass sie dann auch zu solchen Mitteln greifen, in Anführungszeichen müssen, weil es so eine Art Mundraub ist. Also sie wenden vielleicht fragwürdige Methoden an, weil einfach kein Schwein außer uns dreien noch da ist, der ihre Platten kauft oder auf ihre Konzerte geht.
Das ist, glaube ich, eher das generelle Problem.
Wir sind selber schuld dran, dass die Bands diese unlauteren Methoden, die sind ja bestimmt unlauter. Ich meine, es ist ja doch eine Art von Manipulation. Aber ja, was sollen sie denn sonst machen, wenn sie noch Geld verdienen wollen mit Musik?
Ja, also ich muss natürlich zustimmen, es war mein Album des Jahres und das wäre es auch gewesen, wenn sie danach nicht bei Saturday Night Live aufgetreten wären. Wir waren ja relativ früh, auf jeden Fall noch bevor es dann in den ganzen Jahresbestenlisten war, mit auf dem Hype-Train und das spricht ja für die Musik an sich, selbstverständlich. Und am Ende blicke ich nach diesem Skandal auch weniger desillusioniert auf die Band als auf die musikhörende Öffentlichkeit. Weil man halt kurze Zeit die Illusion hatte, diese Band kann aus der Kraft ihrer Musik alleine heraus so groß werden und solche Massen in ihren Bann ziehen und so eine kulturelle Relevanz bekommen.
So wie die Monkees.
Und ich glaube, dass die Monkees sind offensichtlich das Rip-Off. Die Gies sind eine sehr originelle Band. Aber ich glaube, dass viele halt tatsächlich mehr durch den Social-Media-Hype dann aufgesprungen sind im Jahr 2026.
Ja, ich glaube, das hat man auch im Publikum gesehen. Deswegen
kam das Album, also, dann kamen die Kritiken, dann kamen die Bestenlisten.
Dann kam Love is Noise. Dann
los mit, wir waren doch ganz früher.
Ja. Aber das hast du an dem Publikum gesehen in München, glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass jetzt jeder da war, der die Musik richtig zu schätzen wusste. Es ist einfach so, es war auch ziemlich hip, die zu hören. Also ich unterstelle jetzt einfach mal in meiner Boomer-Mentalität, dass da viele Menschen da waren, die können mit der Musik eigentlich gar nichts anfangen, finden aber halt das cool, weil es gerade so trendy ist, die zu mögen in der Szene.
Ich glaube, Ausverkauf von den Konzerten wirklich erst, nachdem wir es zur Platte des Monats gemacht hatten.
Ich glaube, der Max ist eine Industry-Plan von der Indie-Industry.
wenn die draußen wüssten, was wir bezahlt werden von der Musikindustrie, dass wir hier irgendwelche schlechten Bands hypen. Übrigens waren auch Wet Leg auf der Kundenliste bei Kodik.
Das habe ich auch gelesen, aber ich habe gehofft, dass es niemand entdeckt von euch beiden.
Und da interessiert es offenbar niemanden. Also ich glaube, es ist auch ein bisschen so reflexhaft, wenn so eine Band so durchstartet, dass man dann, soll ich sagen, so typisch deutsch, aber es ist natürlich ein internationales Phänomen, dass man dann auch so ein bisschen die Nadel im Heuhaufen sucht und sagt, das kann doch eigentlich alles gar nicht so cool sein, wie es klingt.
Ich glaube, Wet Leg haben den Algorithmus eher mit dem Mangel an Kleidung geknackt, diesmal beim zweiten Album.
Ich habe im Rolling Stone das neulich gelesen, komischerweise ohne von dem Headliner jetzt zu wissen, wer einen eigenen 30-Sekunden-Track auf einer Streaming-Plattform hochlädt und ein Endgerät so programmiert, dass es ihn einen Tag lang, also 24 Stunden lang, auf Repeat abspielt, kassiert dafür im Monat $1,200 an Tantiemen. Das heißt, wir müssen uns nur einen Song überlegen, müssen uns ein Endgerät holen, das ist dann permanent spielt und abspielt und kriegen dafür Tantiemen.
Ja, ich kündige meinen Job gleich morgen.
Ja. Wenn das so einfach wäre, dann verstehe ich nicht, wieso das nicht jeder macht.
Max, hast du nicht noch einen Song von deiner Band irgendwo rumliegen? So wie unser schönes Intro für Love is Noise.
Jetzt hast du es ausgeplaudert.
Ach. Wer hat das geschrieben? Ich hab's vergessen. War es von dir?
Ja, das ist meine alte Band, das Intro. Und die
wussten es bislang nicht.
Aber, nee, die haben die. Das ist ja, ich bin ja genauso richtig
Inhaber. Wie hieß denn der Song?
Aber nee, das ist alles geheim, weil ich darf mich als Musikkritiker nicht angreifbar machen für das. Deshalb wird das niemals jemand erfahren.
Ich fand das Intro nämlich immer ziemlich schwach, wenn ich ehrlich bin.
wir sind hier ein bisschen vom Thema abgekommen, ja, gerade merke ich. Ich habe die wichtigste Frage noch gar nicht gestellt. Dated Cameron Winter Olivia Rodrigo nur, um vom Skandal abzuhängen, lenken?
Was? Macht er das wirklich?
Also natürlich wird da viel reininterpretiert, aber es gibt ein sehr süßes Paparazzi-Bild, das TMZ, die Bunte Amerikas, veröffentlicht hat, wie die beiden jetzt nicht Händchen haltend, aber doch wirklich selig lächelnd nebeneinander abends durch LA laufen. Also ist der von der Disney-Maschinerie bereits eingefangen.
Ist der nicht? Wie alt ist denn der Cameron Winter? Der ist doch viel zu alt für unsere kleine Olivia.
Nein, die sind ja Blut. Also ich denke, die werden beide 23, 24 sein.
Also ich sehe gerade das Bild vor mir und es ist sehr platonisch. Ich glaube nicht, dass die was haben.
Ah, ist schon ein süßes Pärchen.
Ich dachte ja, er und Jack White wären jetzt ein Pärchen geworden, aber naja.
Die Bilder waren auch süß. Besonders das Rücken an Rücken.
Ja.
Das war schon ein bisschen cringe. Also abschließendes Urteil, wir sprechen Gies frei.
Also der Cameron Winter ist 24 Jahre alt und Olivia ist doch erst 23. Okay, ich nehme alles zurück. Von mir aus dürfen sie.
Siehste. Wir sprechen Gies frei und werden uns jetzt über Bot-Farming etwas schlauer machen, um ein paar mehr Hörer zu erreichen.
Ja, du hast doch nur einen Aspekt vorgeschlagen, dass wir noch drüber reden. Muss man sich als Indie-Musiker hocharbeiten?
Es hat Uli ja schon abgefrühstückt, weil er zu Recht darauf hingewiesen hat, dass sich diese Band ja über Alben konstant hinweg entwickelt hat, eine Fanbase aufgebaut hat und dass jetzt halt mit diesem Album wirklich explodiert ist und vielleicht auch ein bisschen größer gemacht wurde, als es organisch gewesen wäre. Aber ich glaube, da kann niemand dran rütteln, dass es, wenn es eine junge Band in den letzten Jahren verdient hat, dass es dann diese ist.
Aber lustig, du hast geschrieben, wegen Bands, die sie nicht hocharbeiten müssen, wegen Nepo-Babys und so, Inhaler und Violet Grohl. Und Inhaler ist tatsächlich die Vorband von den Foo Fighters im Juni.
Ist der Sohn von Bono, ne?
Genau. Ja. Da schließt sich der Kreis, Bonos Sohn und Daves Tochter und ja.
Aber auch da glaube ich, bei dieser Nepo-Baby-Diskussion, es mag Söhnen und Töchtern von prominenten Musikern und Musikerinnen den Einstieg sicherlich erleichtern. Aber ob sie sich dann auf Dauer durchsetzen, ist dann halt auch wieder der Qualität der Musik geschuldet. Also Kelly Osbourne hätte wahrscheinlich nie eine Platte aufnehmen dürfen, wenn sie nicht Kelly Osbourne wäre. Aber eine Weltkarriere hat sie jetzt auch nicht hingelegt.
Genau.
Findest du Inhaler so gut? Weil die Band ist schon, sie ist tatsächlich so groß, dass manche meiner Schülerinnen
und Schüler,
die wirklich nichts mit Rockmusik am Hut haben, die kennen.
Also, aber ich hätte in dem Zusammenhang meine Lanze gebrochen, auch wenn sie nicht in unseren Podcast passt, für Sean Lennon. Also ich finde nämlich Lennon, Claypool, Delirium sehr gut, das letzte Album, das sie hatten.
Und wie fandst du die Wallflowers?
Die habe ich mir notiert, Jacob Dylan, Wallflowers.
Ja.
Naja, immerhin ganz viele Lieder. Alben gemacht, nie den ganz großen Durchbruch geschafft, aber sehr solide Musikkarriere
drauf. Ich glaube, wir sollten jetzt aufhören, weil wir verbauen uns gerade einen neuen Headliner über die
berühmte
Söhne. Ich glaube, ich kann keine halbe Stunde über Nepo-Babys reden.
Ach, bestimmt, da gibt es so viele.
Siggy Marley.
Ja, hast du gewusst, dass Lukas Cordalis der Sohn von Costa Cordalis ist?
Und ist Zoe Kravitz die bessere Plattenverkäuferin als John Cusack?
Ja.
Nein, Kies werden daran keinen Schaden nehmen und die Diskussion ist ein wenig künstlich aufgeladen. Von irgendeiner künstlichen Intelligenz nehme ich an.
Und andererseits muss man ja auch sagen, ist es ja auch gut, wenn man so ein bisschen, klar, es ist jetzt bezahlte Missionsarbeit, Missionierung, aber wie sollen denn die jungen Menschen noch gute Musik entdecken? Die lesen nichts mehr, die hören keine Platten mehr. Also ich sehe es ja bei meiner Tochter, wenn die irgendwo Musik entdeckt, dann ist es halt auf TikTok. Und wenn sie letztlich dort gute Musik entdeckt, dann soll mir der Vertriebsweg auch recht sein.
Dann muss halt immer die ganze AfD-Wahlwerbung wegscrollen.
Das kann sie schon, das macht sie selber. Gut.
The kids are all right. Und wir blicken nur noch auf die Veröffentlichung bis Ende Mai.
Future Noise.
Am 1. Mai ist eigentlich Feiertag, aber es kommen dennoch Platten raus. Nämlich In Times of Dragons, das Comeback von Tori Amos, die Coverplatte Peaches der Black Keys und das vierte, wie immer selbst betitelte Album der Midwest-Emo-Helden American Football. Am 8. Mai die Post-Hardcore-Turned-Grunge-Band Basement mit ihrem neuen Album Wired. Broken Social Scene bringen Remember the Humans heraus. Die Singer-Songwriterin, Art-Popperin Aldous Harding nennt ihr neues Album Train on the Island und Social Distortion nach überstandener Krebserkrankung wieder Born to Kill. Dann so ein bisschen Durchhänger Mitte des Monats, 22. Mai, Get Well Soon, Minus the Magic. Wir hatten die Single besprochen, fanden sie unisono gut. Bin gespannt darauf. Am 29. Mai, das siebte, glaube ich, Guided by Voices Album des Jahres, Crawl Space of the Pantheon. Nein, es ist, glaube ich, erst das zweite. Boards of Canada sind auch zurück, die Ambient-Pioniere mit ihrem neuen Album Inferno. Kurt Weill haben wir heute schon angekündigt. Philadelphia's Been Good to Me. Matzen können noch lächeln auf ihrem Album Smile. Mal sehen, ob ich es auch kann, falls ich es mir anhöre. Sparta, das ehemals die Nachfolgeband von At the Drive-In von Jim Ward, hat ein neues Album. Und die Single hat mir wieder sehr viel besser als die letzten Alben gefallen. Cut a Silhouette wird es heißen. Und wir haben es von den Nepo Babies gehabt. Violet Roll bringt ihr Debüt Be Sweet to Me, ebenfalls Ende des Monats Mai. Und ein paar davon hört ihr dann auch nächstes Mal wieder reviewed an dieser Stelle. Ich danke euch für eure Zeit und euch beiden, dass es euch gibt. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.
Adieu.
Tschüss.